Wer ist schuld, wenn jemand mit einer KI einen Bundesrat beleidigt? Wer schaut, dass die künstliche Intelligenz keine Atombombe baut? Nicht ganz unvorstellbar. Wer haftet eigentlich für all die gesellschaftlichen Folgen von dieser neuen Technologie? Es kann gut sein, dass wir am Anfang von einer neuen industriellen Revolution stehen. Und was macht das Bundeshaus? Dort starten wir zuerst einmal eine Vernehmlassung. Nur nicht gesprengt. Wir schauen uns heute im Politbüro eines der grössten Themen von unserer Zeit an, KI. Und wir zeigen, wie unser Politbetrieb auf das reagiert. Nicht viel anders wie wir. Helfen tun wir bei der Diskussion heute Mario Stäuble und Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
In unserem eigenen Unternehmen ist der richtige Umgang mit KI ein ziemlich aufgeladenes Thema. KI kann heute schon viel von dem, was wir als Menschen und Journalisten können. Aber um das soll es heute nicht hauptsächlich gehen. Ich würde einfach mit dieser Einleitung mehr Rampen zu euch selber bauen. Was für eine Rolle spielt KI in eurem Leben, Fabian und Mario?
Also sie spielt eine Rolle, wie inzwischen fast wahrscheinlich in dem Leben der allermeisten Leute. Ich selber bin schon lange ein regelmäßiger Nutzer von der Übersetzungsdienst von DeepL. Finde ich eine ganz tolle KI. Sie kann das einfach viel besser und schneller als ich im Text vom Französischen oder Englischen ins Deutsche übertragen und umgekehrt. KI spielt in unseren täglichen Arbeitsabläufen, in unserem Unternehmen eine gewisse Rolle. Darüber hinaus nutze ich KI wahrscheinlich weniger als
Mario zum Beispiel.
Ich hätte jetzt gesagt, so als Durchschnittsschweizerin und Durchschnittsschweizer, also Chatbots, ChatGPT nutze ich sozusagen nie. Ich habe ChatGPT 2-3 Mal getestet, also haben sie ein bisschen herausgefordert, die Maschine, um zu schauen, was sie kann und weiss. Und sie ist durch die Tests jeweils grandios durchgeflogen.
Hast du gewonnen gegen ChatGPT? Sehr gut, Fabian. Wie sieht es bei dir aus, Mario?
Ich habe vor 4 Jahren, wo die Bildgeneratoren aufgekommen sind, bin ich recht fasziniert von denen, weil ich denke, da ist etwas am passieren. Und ich weiss noch, wir haben dann beim Tagi ein grosses Special gemacht, kurz bevor ChatGPT rausgekommen ist. Und nachher ist es eigentlich explodiert und seitdem ist für mich als Journalist und als Schreibender vor allem auch, als jemand, der mit Text schafft, ist die Welt ein bisschen andere. Weil plötzlich da die Maschine rum ist, die Inhalt generiert, in ganz vielen verschiedenen Formen, die anfängt so zu tun, als können sie denken, die mit einem interagiert, wenn man will, die überall auftritt, vom Krieg in der Ukraine bis zu meinen Kindern. Und das ist einerseits mega faszinierend und spannend und andererseits bin ich auch immer wieder ein bisschen am drüber nachgrübeln. So.
Macht sich auch ein bisschen Sorgen?
Auf alle Fälle. Also, ich glaube, die Auswirkungen von KI, von dieser explosiven Verbreitung, das ist etwas, wo im Moment noch kaum absehbar ist oder wohin sich das entwickelt. Und eine bekannte Folge ist, dass eine riesige Zahl eben von sogenannten Fake News fabriziert wird mit KI. Es kursieren massenweise gefälschte Videos, gefälschte Bilder, eher verletzende Videos im Netz. Das sind Entwicklungen, die einem Sorgen machen muss, auf jeden Fall. Oder? Und wie man diese Entwicklung, wie man die irgendwie in Bahnen lenken kann, vernünftig, zeichnet sich von mir aus gesehen noch überhaupt nicht ab.
Ich finde, wie neben dem AI-Slop, wo jetzt Fabian anspricht, das ist auch etwas, was mich beschäftigt, weil das halt auch wieder Inhalte sind, die plötzlich konkurrieren mit dem, was wir Journalisten machen. Aber ich finde vor allem auch so psychologische Elemente, habe ich ein scharfes Auge drauf. Also zum Beispiel das Kompliment machende, das Sykophantentum, dass man einfach immer zurückgespiegelt bekommt, was man eigentlich hören will, wenn man nicht aufpasst. Und dass man wie also auf eine komische Art anfängt zu denken und dass es simuliert, wie man in einem Gespräch mit einem Mensch ist, aber dass es halt genau nicht ein Mensch ist und der nach eigenen Regeln funktioniert und dass das wir noch nicht so richtig wissen, wie das geht, das treibt mich um. Und das Zweite ist, dass man von Luther prompten und fragen vergisst selber zu überlegen und zu lernen vor allem auch. Wenn man alles kann fragen die ganze Zeit, dann muss man nichts mehr wissen.
Wobei eben mit dem alles kann fragen und so, das ist eben eine interessante Sache. Oder Ich habe ja vorher erwähnt, dass ich ChatGPT einmal getestet habe. Unter anderem eine relativ einfache Frage. Die könntet ihr wahrscheinlich beide beantworten, nämlich welches der amtsälteste Nationalrat der Schweiz ist. Ich habe die Frage vor 2 oder 3 Jahren mal gestellt und ich habe sie gerade letzthin vor einer Woche oder zwei so probehalber nochmal gestellt und die Antwort war beide Mal kreuzfalsch gewesen. Also bei meiner letzten Abfrage war die Antwort Roger Nordmann gewesen, was nur schon darum falsch ist, weil Roger Nordmann nicht mehr im Nationalrat ist, aber er ist auch zu keinem Zeitpunkt von seiner Amtszeit in Bern ist er mal Amtsältester gewesen. Also das zeigt von mir aus eben ganz klar, dass Chatbots jedenfalls in ihrem jetzigen Stand vor Technik kein zuverlässige Rechercheinstrument sind und dass man sie eben nicht einfach kann alles fragen kann, sondern dass man sich da einem grossen Risiko aussetzt, wenn man sich auf Chatbots eben als Informationsquelle verlässt.
Gerhard Pfister, oder?
Richtig.
Hat mir der Chatbot gesagt, Fabian?
Im Ernst? Mhm. Dann hat er etwas gelernt.
Mhm. Ja, ich glaube, es kommt auch fest darauf an, eben, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, wenn man sich häufiger damit auseinandersetzt, sieht man, dass es eben recht grosse Gümpfe macht. Dass es einem Sorgen macht, kann ich gut verstehen. Ich würde gerne ein bisschen wegkommen von uns und ein bisschen mehr in den politischen Betrieb gehen. Wir haben vor einer Woche eine Geschichte von unserem Kollegen Ivan Stadler, wo über Karin Keller-Sutter geschrieben hat, besser gesagt über Twitter, heute bekannt als X, wir sagen immer noch Twitter. Und auf Twitter gibt es auch eine KI, die heisst Grok. Und die Grok kann man beten, dass man sie Leute roasten, also Leute abmachen. Das hat jemand gemacht bei der Karin Keller-Sutter und dann ist es recht schnell eskaliert. Was haben wir Details zu dieser Geschichte?
Ja, man muss vielleicht noch sagen, dass Grok ganz bewusst positioniert ist als Chatbot, der möglichst viel Meinungsfreiheit beinhaltet. Also der lässt sich nicht einschränken von irgendwelchen Regeln und so. Das ist von Elon Musk ganz bewusst so konzipiert. Der flucht auch und ist unanständig und sagt in Anführungsstrichen politisch unkorrekte Sachen und so weiter. Also der ist vermarktet als Tool, das so funktioniert. Und ein 75-jähriger Mann, wo unseren Kollegen Ivan Städtl dann auch mit ihm telefoniert hat später, hat dann das ausprobiert und halt Grok aufgefordert, sehr unanständige Sachen über unsere Finanzministerin zu sagen. Mit total verficktem Gassenslang, Zitat. Und das hat dann der Chatbot gemacht und eine Ladung Antworten rausgelassen. Und der Mann hat dann das auch gerade weitergeschickt als X-Portal von der Karin Keller-Sutter. Und nachher hat das die Runde gemacht auf Social Media. Und am Schluss hat sich dann Karin Keller-Sutter entschieden, Strafanzeige zu erheben.
Hat so etwas eine Chance? Wie ist das überhaupt rechtlich geregelt?
Es ist eigentlich ganz oldschool. Die Strafanzeige geht auf Beschimpfung und Verleumdung. Das sind Straftatbestände, die es schon lange gibt. Also die Frage ist eigentlich einfach, ist die Wortwahl, die der Mann promptet hat und wo der Chatbot nachher gesagt hat, ist die so daneben, dass es diese Straftatbestände erfüllt. Es ist das Gleiche, wenn du jemandem am Marktstand etwas an den Grind rührst, verbal, wo nicht geht.
Unser Kollege Ivan Städtler, der den Artikel geschrieben hat, hat sich über die Frage auch noch mit der Monika Simmler unterhalten, Strafrechtsprofessorin an der Universität St. Gallen. Sie beurteilt die Chance als gut, zum Verfasser von solchen Prompts belangen. Sie weist darauf hin, dass man das Delikt nicht mit eigenen Händen begehen müsse, um sich strafbar zu machen. Künstliche Intelligenz sei ein Werkzeug und sie findet, es wäre gefährlich, wenn man sich damit ausreden könnte. Der Text hat KI geschrieben, man hätte da selber gerne nichts zu tun damit.
Hat KKS nur den Verfasser angezeigt oder auch Twitter, also X?
Sie hat Anzeige gegen Unbekannt erhoben. Das heisst, sie lässt offen, wer denn als Täterschaft eingestuft wird. Und das heisst ausdrücklich auch, dass die Verantwortlichen von Twitter, von X, da potenziell im Fokus stehen könnten.
Das ist ein doppeltes Problem. Zum einen weiss man, dass es sehr schwierig ist, so internationale Unternehmen überhaupt habhaft zu werden, weil sie einfach sagen, ja, wir sind einfach der Marktplatz, wo Leute rumschreien, wir sind nicht die, die schreien. Und zum anderen zeigt das jetzt auch im Speziellen ein bisschen Grenzen auf von einer Regulierung, die normalerweise national funktioniert, wenn es um internationale Unternehmen geht. Das ist wahnsinnig schwierig, oder? Wie kann man etwas regulieren, was sich nicht an Grenzen vom eigenen Staat hält?
Also ich meine, das ist ein Grundthema vom Internet und von der Digitalisierung. Wenn man zum Beispiel auch an Straftaten denkt, an Cyberbetrug, an internationalen Handel, alles, was über das Digitale funktioniert, ist nicht mehr an Landesgrenzen gebunden und es kommt dann immer darauf an, wo sind Daten daheim, sind sie überhaupt noch irgendwo daheim und was haben die Länder, wo dann die Unternehmen, die etwas betreiben, für Sitz, wo kommen die her? Und ja, das ist so. Das ist etwas, das global funktioniert und nicht an der Landesgrenze aufhört. Und jetzt gerade für einen Kleinstaat wie die Schweiz ist man natürlich da extrem auf die grossen Blöcke angewiesen, EU, USA, wo dann bestimmte Wege einschlagen. Und dann wird es schwierig, sich von denen einfach abzuwenden oder etwas anderes zu machen.
Du hast es jetzt gerade ein bisschen angetönt, Mario, oder? Es ist natürlich ganz stark jetzt ein politisch heisses Eisen, der Umgang mit diesen Tech-Konzernen. Ich glaube, man kann auch sagen, dass die Regierung von den USA, von Donald Trump, da einen sehr, sehr anderen Kurs einschlägt als die Europäische Union. Also die EU, die ist ganz offensichtlich gewillt, die Tech-Konzerne aus den USA ein bisschen stärker an Kandare zu nehmen. Sie hat zum Beispiel, also die EU-Kommission hat im letzten Dezember eine hohe Geldbuße, also 120 Millionen Euro, gegen X verhängt. Grund sind Verstöße gegen den sogenannten Digital Services Act der EU. Also da geht es um mangelnde Transparenz im Werbearchiv und verweigerten Datenzugang für die Forschung. Also so Aspekt, wo sich das Unternehmen von Elon Musk nicht drum schert. Und da hat jetzt die EU reagiert mit einer Busse hoch und das hat dann aber auch prompt sehr energische Protest von Seiten der Trump-Administration hervorgerufen.
Die EU fährt recht hart ein, ganz grundsätzlich, wenn es um Regulierung geht, jetzt auch von KI. Die ist geregelt im KI-Act, wo auch gerade kürzlich ein Thema war in Brüssel. Um was geht es dort genau?
Ja, also der KI-Act, das ist europäische Verordnung über künstliche Intelligenz, wird von der EU angepriesen als die erste umfassende Verordnung über KI durch eine wichtige Regulierungsbehörde weltweit. Das Gesetz unternimmt so eine Dreiteilung bei den Anwendungen von KI. Also es gibt auf der quasi höchsten Risikostufe Anwendungen und Systeme, die ein sogenannt inakzeptables Risiko darstellen. Also zum Beispiel digitale Überwachungsmaßnahmen, so à la China. Mittels KI, dann gibt es Anwendungen mit hohem Risiko. Die EU selber nennt da zum Beispiel das Tool zum Scannen von Lebensläufen, wo eine Rangfolge von Bewerbern erstellt. Und solche Hochrisiko-Anwendungen sollen besonderen rechtlichen Anforderungen unterliegen. Und dann gibt es noch Anwendungen, die nicht ausdrücklich verboten sind oder als risikoreich eingestuft sind. Die bleiben weitgehend unreguliert.
Ja, was man muss ergänzen, es gibt halt auch ein Sanktionssystem hinten dran. Also du hast schon die Busse erwähnt vorher, Fabian. Und das ist halt auch etwas Wichtiges, dass man dann auch durchgreifen kann, wenn es Verletzungen gibt und dass entsprechend Massnahmen können verfügt werden. Und ich glaube, da muss man einfach an dieser Stelle sagen, dass etwas Entscheidendes ist halt einfach die Grösse vom Konsumentenmarkt von der EU, oder? 450 Millionen Menschen. Und das umkommst du wie nicht als Anbieter. Du willst in der EU etwas verkaufen und auf den Markt bringen. Und das ist sozusagen die Kraft der EU, zu regulieren, ist zu sagen, hey, wenn ihr möchtet, die 450 Millionen Konsumenten ansprechen, dann müsst ihr etwas bringen, wo wir damit einverstanden sind. Und weil der Block so gross ist, hat er auch Einfluss.
Ich glaube, es gibt noch zweites, neben dem KI-Act der Europäischen Union, gibt es noch ein zweites Regelwerk, das man da muss erwähnen an dieser Stelle, weil es für die Schweiz vor allem dann auch maßgeblich ist. Das ist die KI-Konvention vom Europarat. Die enthält eine Reihe von Pflichten für Staaten, die sicherstellen sollen, dass Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bei der Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen geachtet werden. Das ist sehr viel loser gestricktes Regelwerk. Die Staaten haben da viele Freiheiten und Möglichkeiten bei Interpretation und Umsetzung. Das ist eine Frage. Also die Schweiz hat das quasi ratifiziert, oder? Und jetzt ist wie die Frage, die Diskussion laufen, wie setzt man jetzt das in der Schweiz um?
Greift das überhaupt, wenn jetzt eine Firma aus Amerika eine KI zur Verfügung stellt, die auf Server, die irgendwo stehen, läuft und dann halt für jemanden in Europa gebraucht wird?
Ja, der Anknüpfungspunkt ist die Benutzung und nicht der Serverstandort. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, dass der Konsumentenmarkt halt wichtig ist, dass dort, wo das Angebot spielt, dass dort der Einfluss, also dass dort angehängt wird, regulatorisch.
Das heisst, man könnte die Beleidigungen von GROK via so Bussen versuchen einzudämmen?
Also die EU untersucht ja GROK schon wegen dieser Nudify-Funktion. Also es war eine andere Funktion, wo man können Protagonisten, Menschen ausziehen konnte per Befehl. Und das ist einfach so eine schädliche Verwendungsart, die dann unter den EU-Regeln sozusagen verletzt ist und das dann zu einer Untersuchung führt gegen X. Und das ist genau der Beleg dafür, dass genau das passiert, was du jetzt danach fragst. Also es wird angewendet im Rechtsbereich der EU und wenn das so passiert, dann folgen Sanktionen und Ermittlungen.
Die EU verfolgt einen sehr grundsätzlichen und einen umfassenden Ansatz bei der Regulierung. Die Schweiz geht eher entlang von dieser Konvention vom Europarat. Wo sind da genau die Unterschiede, Fabian?
Das ist noch nicht so klar, weil eben im Moment wird das ausgearbeitet. Oder? Also der Bundesrat hat da eine grosse Vernehmlassung gestartet, die bis Ende 2026 andauern soll. Und da gibt es ganz verschiedene Modelle und Ansätze, wie man die Sache will angehen, wie man die Konvention will umsetzen. Also in seinen Auslegeordnungen da hat der Bundesrat mal so drei grundsätzliche Möglichkeiten skizziert. Die erste wäre, man würde sich sehr stark anhängen an die EU, eben an den KI-Act, wo wir vorher darüber geredet haben. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man die Konvention vom Europarat quasi einfach die umsetzt mit einer Minimalumsetzung oder einer weitergehenden Umsetzung. Und die letzte Möglichkeit wäre dann noch, dass man quasi das Gleiche macht, wie man heute schon macht, sogenannte Themen- und sektorspezifische Regulierungsaktivitäten. Es ist noch nicht so ganz klar, welcher Ansatz sich denn da durchsetzt. Mir ist nur mal aufgefallen, der Bundesrat hat im letzten Herbst einmal so einen grossen Workshop gemacht, kann man sagen. Also eine Arbeitstagung, wo er Leute aus ganz verschiedenen Bereichen hat diskutieren lassen über das Thema KI. Und wenn man so den Synthesebericht von dieser Arbeitstagung liest, dann fällt einem ein bisschen Tonalität auf. Oder? Also ich zitiere jetzt mal einen Satz daraus. Die Mehrheit der Teilnehmenden plädierte für eine Regulierung mit Augenmaß, die auf bestehenden rechtlichen Grundlagen aufbaut und Prinzipien wie Transparenz, Fairness, Nachvollziehbarkeit und Verantwortlichkeit stärkt. Also da hat man schon das Gefühl, man ist da ein bisschen auf einem soften Trip. Oder? Und ja, Transparenz, Fairness, Nachvollziehbarkeit, das sind auch ein bisschen Floskeln, muss man ehrlicherweise sagen. Und Regulierung mit Augenmaß ist an sich so ein bisschen Synonym für eigentlich Regulierung für unnötig. Oder? Also ja, das scheint ein bisschen der Weg zu sein im Moment.
Was wäre denn eine sektorielle Regelung, Regulierung?
Sektoriell heisst, dass man sich den einzelnen Sachgebieten anschaut. Also wie ist es im Verkehr? Was soll dort gelten? Sollen automatische, selbstfahrende Autos zugelassen sein oder nicht? Wie ist es in der Gesundheit? Was ist mit KI und Ärzten? Was ist in der Polizei? Darf die Polizei KI-Tools einsetzen, um ermitteln? Und so weiter. Also, dass man einzelne Bereiche anschaut und dort die Antworten sucht und findet.
Du hast gesagt, Fabian, die Vernehmlassung zu der Umsetzung von der Konvention vom Europarat läuft bis Ende Jahr. Bis Ende Jahr wird die KI nochmal einen wahnsinnigen Gump gemacht haben. Sie kennt jetzt auch schon Gerhard Fischer.
Ja, ich will sagen, das ist erstaunlich. Also, es ist schon ein Lernprozess von meinem letzten Test vor zwei Wochen.
Keine andere KI braucht wie du, Fabian, muss ich ja sagen. Zeigt das nicht auch, wo die direkte Demokratie einfach auch an Grenzen stößt, wenn man den ganzen Prozess muss durchführen muss und gleichzeitig tut sich die Technologie so extrem schnell weiterentwickeln?
Ich weiß nicht einmal, ob es ein Problem im Speziellen vor direkter Demokratie ist. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass man beim Regulieren, dass Politik eigentlich fast nicht hineinkommt in einem Bereich, der sich derart rasant entwickelt. Und ja, du hast völlig recht. Also, wer weiß, mit was für Technologien wir es nur schon in ein paar Monaten zu tun haben, oder? Also, da so quasi einen zeitübergreifenden Ansatz zu finden, der dann wirklich Nachhaltigkeit von wenigstens 10 Jahren ausweist, oder? Also das wird sicher eine grosse Herausforderung. Ja.
Plus dazu kommt, dass man sowieso muss schauen muss, was Brüssel macht. Weil allzu fest abweichen von Brüssel kann man als Schweiz einfach nicht. Weil wenn das zu fest unterschiedlich ist, dann passen die Sachen nicht mehr zusammen. und dann knirscht es und tut es. Das ist eh auch klar.
Wenn wir es jetzt noch von der anderen Seite anschauen, Regulierung mit Augenmass, eben möglichst wenig Regulierung, wäre das auch ein Weg? Wäre das nicht vielleicht sogar der sinnvollere und einfachere Weg?
Also wenn du jetzt mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, lautet meine Antwort nein. Ich finde es wichtig, dass man die künstliche Intelligenz reguliert. Ich meine, das ist ein Bereich, der einen derartig nachhaltigen Impact auf unser Leben, auf unser Wirtschaftssystem, auf alles hat. Oder? Also ich fände es so ein bisschen extraterrestrische Haltung, wenn man sagt, aber genau just das regulieren wir nicht. Oder? Also wir schreiben irgendwie vor, wie viel Salz in welches Lebensmittel rein darf und wir machen detaillierteste Bauvorschriften, die sich je nach Zone in der Gemeinde wieder verändern. Aber künstliche Intelligenz, dort regulieren wir nichts. Oder? Und soweit ich das sehe, ist das auch nicht die Meinung der grossen Konzerne übrigens. Also die wollen gerne nicht unbedingt, dass nichts reguliert wird. Also die sind, ich glaube, der Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat sich schon mehrfach in die Richtung geäussert, dass er es begrüßen würde, wenn da klare Leitplanken herkämen.
Ja, aber sie sollten dann schon nicht zu eng sein, aus seiner Sicht.
Es gibt ja die schöne These, dass sich die Grosskonzerne, die Riesenkonzerne wie OpenAI, dass sich die eben Anwälte leisten können, riesige Rechtsabteilungen leisten können, die dann einen riesen Vorteil bei Rechtsstreitigkeiten hätten gegenüber ihren kleineren Konkurrenten oder die dazu nicht in der Lage sind.
Das ist das grundsätzliche Problem, dass die Firmen so gross sind, dass sie die Regulierung wie selber bestimmen können, weil die auf so eine Macht haben.
Ja, ich glaube, da spielt es dann schon auch eine Rolle, wer dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt in den USA die politische Macht in der Hand hat. Oder also jetzt die Regierung von Donald Trump, die verfolgt so eine Politik vom Anything Goes. Oder also dort soll buchstäblich alles möglich sein, wenn es in absehbarer Zeit wieder zu einem Machtwechsel kommt in Washington, dann könnte der Wind dann auch jetzt von einer anderen Richtung herblasen. Und es spielt natürlich immer auch eine Rolle, ob Europa, die Schweiz im Speziellen, aber auch Europa im Allgemeinen, ob die in der Lage sein werden, in absehbarer Zeit den amerikanischen Konzernen einmal etwas entgegenzuhalten in technologischer Hinsicht. Oder? Also im Moment ist unsere Abhängigkeit von Silicon Valley derart frappant und es ist ja erklärt die Absicht von vielen europäischen Spitzenpolitikerinnen und Politiker, dass wir da aufholen. Ob das geratet ist, dann natürlich ganz eine andere Frage.
Und das ist auch interessant. Ist es überhaupt möglich aufzuholen, wenn man als erstes immer gerade über die Regulierung nachdenkt und wie man das will, wie man etwas zähmen will oder muss sozusagen etwas mal können wuchern und ausbrechen und dann kann man es dann schon irgendwann anfangen einfangen, aber zuerst muss es halt mal richtig losgehen. Mm. An der Westküste von den USA ist klar, die wollen einfach sagen, wir brauchen die maximale freie Bahn und hinten an tun wir dann schauen, oder? Move fast and break things. Und die Mentalität ist nicht im Ganzen so gleich positiv gesehen überall, auch in den USA wie früher, aber sie ist immer noch rum und es ist halt einfach so, dass zuerst mal machen Ding und das frage ich mich schon, wie man dann in Europa irgendwie an einen Punkt kommen will, wo man etwas aufstellt. Oder? Es gibt ein, zwei wirklich verheißungsvolle Startups da. Mistral ist das beste Beispiel in Frankreich. Aber die grossen Maschinen, die wir in der Schweiz benutzen als Schweizer Konsumenten, die sind alle amerikanisch.
Was macht denn Mistral?
Das ist auch so eine Foundation-Model-Firma. Das ist ein Unternehmen, das hofft, zum Konkurrenz zu werden von OpenAI und Anthropic und so weiter.
Interessant ist ja, eben, du hast vorhin gesagt, Mario, bei uns schreibt man zuerst über die Regulierung und erst dann darüber, was überhaupt möglich wäre. Diesen Ansatz verfolgen auch Parlamentarier. Es gibt nämlich schon eine Initiative zu diesem Thema, die Internetinitiative, wo es auch um Regulierung geht. Wie ist die aufgestellt, die Initiative?
Die Initiative zielt eigentlich in zwei Richtungen. Die erste ist Grundrechtsschutz. Da geht es halt um das Recht am eigenen Bild, Meinungsfreiheit, Rechtsgleichheit und so weiter, das zu schützen. Das ist sehr abstrakt, das muss man dann abbrechen. Und das Zweite ist, dass die Anbieter von Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen, also da reden wir von Google und von Meta und so weiter, dass die gezwungen werden, auch die Grundrechte durchzusetzen und die Rechte, die die Leute haben, halt zu schützen. Und dann entsprechend auch Prozesse aufzustellen, die sicherstellen, dass wenn es eine Verletzung gibt, also wenn ein Chatbot Unsinn oder sexistische Sachen verbreitet über einem oder Nacktbilder oder was es denn ist, dass es Mechanismen gibt, um das rauszuputzen aus der Plattform.
Und das wird funktionieren?
Ja, wir landen natürlich da genau wieder im gleichen Ding. Da reden wir von einer Verfassungsbestimmung, die Initiative fordert. Es ist dann die Frage, wie setzt man es um? Also wie, was für ein Gesetz hängt denn da hinten dran? Und ja, also das wird halt auch zuerst riesige Diskussionen geben. Und am Schluss landen wir wieder an den Punkten, wo wir vorher schon waren, in unserer Diskussion.
Wir wissen heute noch nicht, was die KI irgendwann können. Wir sehen heute schon, was sie alles kann. Sie wird eingesetzt aktuell auch im Krieg gegen Iran zum Beispiel. Recht intensiv. Auch total unreguliert. Amerika, der hat es gesagt, wehrt sich gegen ein Regulatorium irgendwelcher Art. Man hat das Gefühl, dass es eine ähnliche Situation ist wie vor etwa 40, 50 Jahren, wo es um Atomwaffen gegangen ist. Wo die Welt auch so eine Dual-Use-Technologie hatte, also eine Technologie, die man für das Privat brauchen konnte und für militärische Zwecke. Atomenergie kann man brauchen zum Strom machen und zum Bomben werfen. KI offensichtlich ist auch mehrfach einsetzbar für Fabian beim Text übersetzen oder eben für Truppen im Iran, um die nächsten Ziele herauszufinden. Ist die Situation vergleichbar und kann man aus dem etwas ziehen, was einem optimistisch stimmt, also aus der Situation, wie es damals gelungen ist, zum Beispiel den Atomwaffensperrvertrag aufzusetzen?
Also interessant ist ja, dass der Gründer von Anthropics oder ein Mitgründer, der Dario Amodei, es gibt so die Anekdote, dass er neuen Angestellten immer das Buch geschenkt hat, The Making of the Atomic Bomb, um sozusagen in Erinnerung zu rufen, mit was man es eigentlich gerade zu tun hat. Und ich finde schon, dass die Analogie etwas hat. Vor allem auch, wenn man daran denkt, dass es einen riesen Nutzen kann geben kann, dass man kann medizinische Anwendungen haben, dass man kann eben Energieprobleme lösen und auf der anderen Seite auch Waffen hat. Und auch sonst kann man sagen, es ist sozusagen ein Rennen im Gang im Moment. Das ist ja auch ganz ähnlich gewesen. Wir haben jetzt China und die USA, die sich in Anführungsstrich duellieren. Und die Führung in dieser Technologie, wer ist weiter, wer kommt schneller Fürsche. Und es ist auch so ein starkes, wirklich ein Konkurrenzding. Also beide Länder oder Blöcke versuchen wirklich, den Vorsprung um jeden Preis zu verteidigen. Es gibt Streit darum, ob man Chips liefern nach China oder nicht. Ja, es ist wirklich eine gute Analogie. Und das Problem ist, ein bisschen, im Moment gibt es keinen starken Hinweis darauf, dass das irgendwo ein Ort wäre, wo ein Forum entsteht, wo genug Einfluss hat, um da einen Ausgleich zu schaffen oder so Mindeststandards einzuführen oder irgendwelche Grundsätze oder vielleicht eine Bremse, eine Fortschrittsbremse. Es gibt auch so Aufrufe, aber die sind alle eigentlich, die haben keine institutionelle Kraft dahinter. Das sind meistens Einzelfiguren. Also im Moment ist es ein bisschen wilder Westen.
Es gibt, glaube ich, schon auch einen gewichtigen Unterschied von mir aus gesehen. Und zwar ist das ganze Atomdossier, also sowohl Atomwaffen wie auch die zivile Nutzung von Atomenergie, da sind die Akteure dahinter Staaten gewesen, oder? Staaten ist klar, oder? Es sind Staaten, die Militärs, die die Atombomben kontrolliert haben, aber auch die zivilen Atomkraftwerke sind in letzter Konsequenz eine staatliche Angelegenheit, oder? Also in aller Regel Konzerne, die irgendwo vom Staat abhängig sind oder dem Staat sogar gehören. Das heisst, die Staaten haben dort sehr direkt mit unmittelbarer Konsequenz können handeln, können entscheiden. Hingegen bei künstlicher Intelligenz, da ist die Entwicklung sehr stark durch Privatwirtschaft getrieben. Die Staaten haben das Know-how gar nicht. Das technische Know-how, die verstehen die KI, die Administrationen, sei es in den USA oder in Europa, die verstehen die Technologie natürlich nie in dem Umfang wie die grossen Konzerne, oder? Wo natürlich die Geschäftsgeheimnisse auch hüten. Das heisst, es ist unendlich viel komplexer, oder die ganze Regulierung vor KI. Die Staaten sind da viel weniger souveräne Akteure, als es das in der Frage vor Atomenergie noch gewesen sind.
Also eher schlechte Nachrichten?
Ja, wie soll ich sagen? Komplexe Nachrichten. Es ist sicher eine grosse Herausforderung. Umgekehrt möchte ich schon auch sagen, ich meine, künstliche Intelligenz ist nicht im gleichen Ausmaß einfach ein Zerstörungswerkzeug, wie das eine Atombombe ist. Oder, da finde ich, da muss man dann schon auch schauen, dass man die Relationen immer ein bisschen wahrt.
Das kannst du heute noch nicht sagen, Fabian. Du weißt nicht, was zu was eine KI irgendwann mal fähig ist. Ganze Stromnetze abschalten, keine Ahnung was. Also weißt du, irgendwelche Verkehrsinfrastruktur unterbrechen. Man kann sich viel vorstellen, oder? Wo nicht der Effekt von einer Bombe haben, aber wo genau gleich zerstörerisch sein können.
Ja, ja, da sind wir dann so ein bisschen im Bereich von der Dystopie, oder? Da sind natürlich mit der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt. Es gibt ja übrigens noch eine andere Gefahr, die vor KI ausgeht, über die haben wir noch überhaupt nicht geredet, nämlich eine wirtschaftliche in mehrfacher Hinsicht, oder? Also die Befürchtung, dass die KI die Arbeitswelt derart umpflügt, dass ein Großteil der Arbeitskräfte entbehrlich wird für die meisten Unternehmen, dass unser Wirtschaftssystem einfach nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das gewöhnt gewesen sind hier im Westen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gibt umgekehrt auch Gefahr von einer KI-Blase. Da warnen im Moment relativ viele Leute davor. Oder? Der Markt ist sehr überhitzt. Also da werden unvorstellbare Beträge reingepumpt in die ganze KI-Forschung. Und es ist theoretisch auch möglich, dass die Erwartungen alle enttäuscht werden, oder? Dass sich die KI nicht als, für die Investoren nicht als der Goldesel erwiesen wird, den sie jetzt hoffen. Und dass das Ganze dann einmal so in einem grossen Crash endet. Ja, also wie gesagt, es ist so ein unendlich komplexes Phänomen, dass wir da, man könnte wahrscheinlich 7 Sondersendungen machen dazu.
Gibt es einen Optimist? Szenario, Mario?
Ja, es gibt natürlich einen Haufen Entwicklungsmöglichkeiten. Das verrückteste Beispiel, das ich mal gesehen habe, ist ein Unternehmer in Australien, der mit KI-Hilfe für seinen Hund eine Krebstherapie programmiert und bestellt hat und am Schluss konnte er eine Art Krebsmedikament für seinen eigenen Hund bestellen bei Biotech-Unternehmen. Der hat ohne Ausbildung sozusagen können sich dort reinfuchsen und im Ping-Pong mit der Maschine sich so weit weiterbilden und dann Gen von seinem eigenen Hund sequenzieren lassen und so weiter, dass er am Schluss können den Tumor von seinem Hund bekämpfen. Und das ist wie so eine absurde Übersteigerung von der Verheißung von diesen ganzen Maschinen, oder? Dass man irgendwie halt ganz vielen Orten für sich kommt, dass man in der Mathematik für sich kommt, dass man in der Biologie, also in der Wissenschaft allgemein Sachen erreicht. Ich finde, das beste Beispiel bis jetzt ist das AlphaFold-Projekt, die Proteinfaltung. Also sind ja einfach alle Proteine heute in einer Datenbank abgeleitet, weil das KI gemacht hat. Und das hat Forscher in diesen Bereichen extrem weitergebracht. Also ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die sehr positiv sind. Und es ist auch ein sehr mächtiges Werkzeug, jetzt weit über einzelne Übersetzungen von Text hinaus. Es ist wirklich so, it cuts both ways. Es geht in beide Richtungen, in meinen Augen.
Wenn man jetzt gut zugelost hat, die letzte halbe Stunde, dann hat man gemerkt, dass jemand von euch ein bisschen der Skeptiker ist und der andere vielleicht eh so ein paar positive Aspekte kann dem Ganzen abgewinnen. Fabian, was muss passieren, dass du in Zukunft die KI vielleicht häufiger brauchst und auch mit einem etwas besseren Gefühl?
Ja, finde ich noch schwierig zu beantworten, weil wenn ich irgendeine zündende Idee hätte für eine künstliche Intelligenz, die mir im Alltag wahnsinnig viel würde helfen, dann würde ich vielleicht ein Start-up gründen oder so. Ich habe eher ein bisschen die Vermutung, es geht in eine andere Richtung, nämlich die KI wird uns ein Stück weit auch immer mehr einfach aufzwungen, oder? Ich gehöre noch zur Generation der Googler. Oder? Wenn ich etwas wissen will, dann...
Du hast gehört zur Generation von denen, die noch in die Bibliothek gegangen sind und ein Buch aufgemacht haben?
Sepp auch noch ab und an, aber ich gebe zu, dass Google schon eine praktische Sache ist. Oder?
Alta Vista, kennst du schon?
Alta Vista, ja, genau. Zu denen habe ich auch gehört, noch Alta Vista und Yahoo, wie es geheißen hat. Ja, jedenfalls, oder? Man merkt ja schon jetzt, wie Google seine eigene KI immer stärker pusht oder... Die Antworten von dieser Google-KI, die werden einem inzwischen ja regelrecht aufgedrängt und vielleicht kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo Google findet, ja, ist doch gerne nötig, dass wir da irgendwelche Links verschicken. Die KI, die lassen wir jetzt das alles beantworten, was die Leute da wissen wollen. Also ich glaube, wir haben das gerne nicht unbedingt selber so wahnsinnig stark in der Hand, wie stark wir in Zukunft KI nutzen. Das wird sich wie so ein bisschen automatisieren.
Mario, magst du von Fabian noch ein bisschen gute Laune machen zum Schluss?
Ich habe einfach noch eine lustige Anekdote auf Lager. Ich merke, dass in unseren Redaktionssitzungen ab und zu jetzt das Wort fällt, ja, nach meiner KI-Recherche habe ich und dann kommt irgendein Faktum oder so. Und es ist schon mehrfach vorgekommen, dass dann jemand etwas gesagt hat, was einfach nicht stimmt. Und das hast du schon gemerkt, oder? Das ist das, was du eingangs gesagt hast, Fabian. Also man muss einfach aufpassen, das sind Maschinen, die voraussagen, was wahrscheinlich ist und nicht, was die Fakten sind immer. Und entsprechend einfach benutzen mit Vorsicht.
Also, nach meiner KI-Recherche ist die Sendung jetzt zu Ende. Fabian Renz und Mario Stäuble, vielen Dank fürs Mitdiskutieren über mögliche Regeln für die KI. Sehen wir uns das weiter beschäftigen. Leider oder zum Glück. Diese Folge vom Politbüro hat Sarah Spreit produziert. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns in einer Woche wieder. Habt's gut, bis bald. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.